Hallo Olli.
Guten Morgen, Frank.
Ja, heute mal an vertauschten Plätzen. Du im Homeoffice und ich in Berlin. Wie kann das sein?
Ja, ich muss zugeben, ich bin da schon ganz schön neidisch, dass du noch in Berlin sein darfst und ich wieder zu Hause bin. Also, wie kann das sein? Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du noch in Berlin machst. Also, mir war das, wann war ich denn zuletzt da? Mir war das schon Mittwoch zu kalt. Aber Frankfurt war ich Donnerstag, war auch kalt. Hier ist auch grau, also ist ja eigentlich egal.
Ja, ich wollte eigentlich nur mal schauen, wie viel hier am Freitag in Berlin los ist. Und ich kann dir sagen, Stadt und Büros sind weitgehend leer, zumindest um die Uhrzeit, wo wir aufnehmen. Das ist ziemlich genau 9 Uhr morgens.
Ja, das ist ja fast schon Mittagessenszeit. Nein, also Berlin im Winter, das mögen viele nicht gerne hören. Berlin im Winter mit den kalten Nordwinden und Schnee, das ist jetzt nicht the place to be für jemand, der eher so die Wärme mag.
Jo, dann lass uns mal loslegen. Heute zweite Folge extra laut. Wie zufrieden warst du denn mit unserer ersten?
Ach, ich habe sie mir tatsächlich, wir kommen ja gleich nochmal dazu, Eat Your Own Dog Food. Ich habe sie mir wirklich angehört. Ne? Also obwohl ich sie ja mit aufgesprochen habe, bin ich immer wieder erstaunt, wenn man so eine Folge nachher anhört, wie anders sie dann doch wirkt, als wenn man live dabei ist. Und ich muss sagen, ich meine, das muss am Ende des Tages, muss dann das Publikum bewerten. Aber ich fand, es ist ein gutes Format, ein gutes Experiment und es macht Spaß, einfach mal ein bisschen entkoppelt von den Core-Sparkassen-Projektthemen einfach über Digitalisierung zu sprechen.
Genau, und das werden wir heute auch tun. Und zwar unter dem Begriff, du hast es gerade schon genannt, Eat Your Own Dog Food oder Dog Fooding. Und was das ist, das erklären wir gleich. Und warum wir das für so wichtig halten, das erklären wir erst recht. Und ich würde mal anfangen mit so einer kleinen Metapher, einer kleinen Geschichte, Olli. Stell dir mal vor, wir sitzen in deinem Auto, deinem Bus, VW-Bus, ne, der ist ja recht neu, hat alles pipapo. Wir fahren mit 130 Sachen auf der A3 Richtung Süden. Wir starren beide auf das wunderschöne digitale Cockpit deines VW-Busses und alles sieht super aus. Ne? Du fährst nicht so schnell, alles ist grün und du möchtest überholen und schaust dann als erstes in den Rückspiegel. Und was kommt dann?
Ja, das reicht mir nicht. Also jemand, der mich kennt und der weiß, was für ein glücklicher Autofahrer es ist und wie wenig ich Technologie und überhaupt anderen vertraue, der weiß, dass ich einfach nochmal über die Schulter gucke. Ich gucke nicht nur in den Rückspiegel, sondern wie wir das damals 1871 in der Fahrschule auch gelernt haben, ich gucke mindestens einmal über die Schultern, um einfach ein eigenes, echtes Ergebnis zu haben. Denn der Spiegel ist ja schon mal nicht das wirklich nativste Erlebnis für mein Gehirn und insofern gucke ich über die Schulter.
Wenn wir bei der Metapher bleiben, also der Schulterblick, ne, damit wir eben nicht in den toten Winkel kommen oder beziehungsweise im toten Winkel was verpassen. Das ist so ein bisschen das, was wir ja auch beim vielen Managemententscheidungen sehen in Unternehmen in Deutschland. Schauen die denn alle auch wirklich über die Schulter oder wie wird da üblicherweise geführt?
Was wir jetzt, unser Podcast ist ja ein Podcast boulevardesker, steiler Hypothesen und deswegen sprechen wir auch miteinander und ich persönlich glaube, dass je weiter du oben in der Management-Ebene bist, ja, diese Fähigkeit, die Eigenschaft oder überhaupt die Einstellung dazu, Dinge selber auszuprobieren, also die eigenen Produkte auszuprobieren, die eigenen Produkte vorher zu testen, sie zu nutzen, immer mehr abnimmt. Das hat sicherlich verschiedenste Gründe, aber dadurch ist man halt, je weiter man oben in der Hierarchie ist, weniger vertraut mit genau den eigenen Produkten. Und die Gegenhypothese ist, es gibt ein paar Ausnahmen, die ich erlebt habe. Ich meine, ich bin jetzt 35 Jahre unterwegs, habe verschiedene Management-Ebenen miterlebt. Und je nachdem ist es einfach meine Hypothese, wenn sich jemand sehr intensiv mit den eigenen Produkten beschäftigt, sie ausprobiert oder auch mit Produkten des Marktes, also es muss nicht immer nur die eigenen Produkte sein, sondern sich einfach auch im Markt umguckt, hat er einfach ein fundierteres Bild über die entsprechende Marktsituation und die Trends. Und das ist aber auch natürlich nicht nur eine Einstellungssache, sondern das paart sich natürlich mit der Situation eines Managers, dass je weiter du halt in der Hierarchie nach oben rückst, du immer weniger Zeit für sowas hast, ja.
Ich erlebe das auch. Tatsächlich haben wir ja auch die Aufgabe und erleben das sehr oft, dass Berichte geschrieben werden, dass Kennziffern erstellt werden und dass sehr viel über Kennziffern oder, wir können es ruhig so sagen, über Dashboards geführt wird. Also man führt ja eigentlich im Nachhinein, ne, wenn Dinge passiert sind. Wo siehst du denn da das Problem?
Ja, weil es A, heutzutage immer noch schwer ist, alle Zahlen zu haben, alle Daten, Fakten. Also selbst wenn wir über Cockpits reden, dann bin ich der Meinung, und das ist jetzt nicht mit irgendeinem Unternehmen assoziiert, dass das immer nur Teilaussagen sind. Ne? Du hast vielleicht ein Tachometer, aber dann hast du kein Drehzahlmesser mehr oder die Zahlen stimmen nicht wirklich. Und du triffst halt aufgrund dieser Cockpit-Daten, triffst du deine Entscheidung. Ja, und das ist das eine. Das andere ist, es ist halt leichter, meines Erachtens schneller, mit weniger Aufwand verbunden, auf ein Excel-Sheet zu gucken oder auf einer PowerPoint-Folie und einen Kuchen und dann zu sagen, ja, ich habe alles und treffe eine Entscheidung, anstatt sich wirklich, und das ist teilweise sehr anstrengend, durch die Eat-Your-Own-Dog-Food-Welt zu bohren und mal die eigene App zu benutzen, die eigenen Produkte oder auch Software von anderen, um einfach zu gucken, wie sieht das denn entsprechend aus. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Natur des Menschen diese eigenen Gefühle, Impressionen, diese direktesten, die man machen kann, eigentlich mindestens additiv braucht für die beste Entscheidung. Manchmal glaube ich, dass sie viel besser sind als genau diese Sheets. Und wenn du die großen Gründer dir anguckst, und das ist jetzt auch eine steile Hypothese, die großen Gründer und die erfolgreichen, zumindest in der Branche, in der ich unterwegs bin, in der digitalen Branche, das waren immer Menschen, die haben den ganzen Tag an ihrem eigenen Produkt rumgebastelt, obwohl sie CEO waren. Ne? Wir alle kennen Steve Jobs, das ist nur eins dieser Beispiele, ja. Ist ein großes, aber das ist das, was ich glaube, Eat Your Dog Food, ja?
Ja, also ich glaube das auch und persönlich finde ich ja auch, dass es ein Akt der Wertschöpfung des Managements ist, wenn die sich wirklich auch mal inhaltlich mit dem beschäftigen, was von ihren Leuten gemacht wird. Ne? Wenn eine Software erstellt wird und wenn eine App gebaut wird und der Chef, die Chefin dann auch wirklich damit arbeitet und nicht nur sich eine Demo geben lässt, sondern wirklich sagt, ich habe mir das angeguckt, warum ist das so, das hat ja gut funktioniert, dann hat das doch auch für mich als derjenige, der dafür verantwortlich ist, der das vielleicht sogar gebaut und gemacht hat, eine ganz andere Wirkung, als wenn ich einfach nur zu hören bekomme, hey, wieso ist das immer noch nicht fertig, was ist denn daran zu kompliziert? Und ich dann immer denke, guck's dir doch bitte mal an, dann weißt du, warum das so kompliziert ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, dass das Management sich jetzt nicht nur Folien zeigen lässt oder lustige Demos mit einem idealen Case, sondern wirklich auch mal reinschaut, wie das funktioniert, was sie vielleicht beauftragt haben. Nimm so ein Thema wie eine Software, um Rechnungen zu bearbeiten. Der Chef sieht am Ende nur, sind die alle bearbeitet oder nicht. Der sieht nicht, wie das Ganze passiert ist. Und das hilft, glaube ich, für das Verständnis, auch für den eigenen Betrieb, wenn man da mehr reinschaut. Und dieses, wir wiederholen das heute sicherlich noch öfters, dieses Dogfooding halte ich persönlich für total erfolgsrelevant.
Ja, du kommst jetzt etwas aus einer anderen Perspektive, also wirklich die Wertschätzung für Ergebnisse, indem man sie sich wirklich anguckt und anschaut. Das ist auch eine Perspektive, sicherlich. Mir geht es aber vor allem darum, Situationen einschätzen und richtig entscheiden zu können. Und eigentlich reicht mir oft auch nicht das Video. Also wenn ich über mich spreche, ich kann ja auch nur über meine eigenen Erfahrungen sprechen, sondern irgendein Video zeigen lasse, auch das ist dann oft nur der Happy Pass. Ich gehe so weit, dass man wirklich die Produkte selber benutzen muss. Also wirklich tief reingeht und sagt, okay, da gibt's neue KI-Trends, da gibt's Agentic, ich gucke mir ein YouTube-Video an, ich schaue es mir an, ich habe eine Banking-App, ich mache eine Überweisung, ich melde mich im Online-Banking an, mein Konto ist entsperrt. Das ist alles viel Aufwand. Wenn ich das regelmäßig mache, dann muss ich einen gewissen Zeitblock dafür reservieren. Und das fällt halt immer runter. Aber ich halte das für so wertvoll. Ne? Das ist auch wirklich dieses, ich rede ja oft davon, dieses T-Shape-Profil. Ne? Du bist irgendwann als Manager, bist du oben in der Horizontalen angelangt. Ne? Das heißt, du bist auf einer ganz breiten Ebene unterwegs und musst über ganz, ganz viele Themen gleichzeitig Bescheid wissen und dir entscheiden. Das führt aufgrund der menschlichen Natur dazu, dass alles sehr, sehr stark verdichtet werden muss und ich gar nicht mehr im T-Shape-Profil tief reintauchen kann in die Details, weil das anstrengend ist. Du hast da praktisch plötzlich zwei Rollen. Du bist in der Horizontalen, eine Management-Rolle und musst tief reintauchen, nämlich, was weiß ich, wie wir, baust dir irgendeine Software, guckst in ein KI-Tool rein und erlebst etwas. Und das findet man ganz, ganz selten. Aber ich behaupte, es ist eine Behauptung, diese T-Shape Manager, wenn man sie identifiziert. Das sind diejenigen, die meines Erachtens am wertvollsten sind für genau strategische Entscheidungen, für Weiterentwicklung. Vielleicht nicht für das Backoffice, ne? Also man muss auch gucken, aber das ist das, was mir sehr am Herzen liegt und das ist für mich eine Beobachtung, die ich seit 20, 25, vielleicht 30 Jahren beobachte, und die natürlich jetzt mit den technologischen Trends, da kommen wir nachher nochmal dazu, immer weiter sich intensivieren wird.
Also ich persönlich habe jetzt gerade und ausgerechnet zurzeit auch das Gefühl, dass wir da eine besondere Diskrepanz sehen. Ne? KI, wir reden darüber so ziemlich jede zweite Podcast-Folge, wenn wir nicht gerade über Wallets reden. Aber da sehen wir das ja besonders. Ne? Es wird ganz viel über KI-Themen gesprochen, jetzt über KI-Agenten vor allem bei uns insgesamt in unserer Bubble. Aber ganz viele Menschen haben, glaube ich, noch nie selber einen KI-Agenten gesehen, geschweige denn mal einen probiert oder selber aufgestellt. Ich sage das, weil ich jetzt die letzten Wochen, ja, ihr wisst das, auch viel Spaß hatte mit OpenClaw und eben den neuen Entwicklungen, insbesondere von Anthropic, Google. OpenAI zieht gerade nach. Und da habe ich eine ganze Menge probiert und habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die alle eine starke Meinung hatten über KI-Agenten. Und immer dann, wenn ich gefragt habe, sag mal, was hast du denn damit gemacht und wie konkret möchtest du das nutzen? Da habe ich schon oft gehört, ja, noch gar nicht, aber weiß doch jeder, was das ist. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ist es umso wichtiger denn je, dass auch Entscheider sich nicht nur PowerPoints anschauen, sondern wirklich auch mal mindestens KI-Agenten selber nutzen. Das muss nicht jeder jetzt OpenClaw installieren, aber würde auch nicht schaden. Ne?
Ja, es ist ja immer das gleiche Prinzip. Also im T-Shape-Profil ist dieses Eat Your Dog Fooding, also einfach auf der vertikalen ganz tief nach unten tauchen. Und was wir ja erleben, dieses tief nach unten tauchen, Frank, dazu brauchtest du früher, und das referenzierst du ja, brauchtest du früher Entwicklerskills. Ja, du musst wirklich eine Ausbildung genossen haben, du musst es Informatik verstehen. Das heißt, es war sehr schwer oder sehr zeitintensiv, Dogfooding zu machen, je nachdem. Ja, also eine App auszuprobieren, das ist das eine, ein Produkt auszuprobieren, ja, aber wenn du jetzt wirklich so reingehst und sagst, ich gucke mir jetzt die KI-Welt an oder Softwareentwicklungstrends, das war schon immer mit gewissen Barrieren verbunden. Oder du konntest Produkte auch im Sinne Prototypen, das war alles immer recht schwierig. Mit diesen KI-Welten wird das ja natürlich viel einfacher. Also jetzt passiert etwas, dass T-Shape-Profile meines Erachtens leichter ausentwickelt oder überhaupt entwickelt werden können. Ja?
Also ich habe jetzt schon von einigen gehört, Moment mal, das ist doch jetzt der totale Kontrollverlust, wenn jetzt jeder einfach irgendeine Software bauen kann. Und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also ich bin da selber relativ unsicher, wie ich dazu stehe. Also persönlich finde ich das natürlich großartig, dass all die Ideen, die ich im Kopf habe, die ich jetzt aufgrund meiner eher doch rudimentären Kenntnisse der Programmierung jetzt auch jahrzehntelang eigentlich nicht mehr umgesetzt habe, dass ich da jetzt Dinge tun kann, von denen ich nur geträumt habe. Andererseits stelle ich mir vor, was passiert denn da jetzt, wenn jetzt jeder, der meint, er hat eine Idee, im Unternehmen hingeht oder auch im Privaten und Software baut. Also wenn wir dann wirklich vielleicht riesige Schatten-IT-Welten bekommen, von denen dann vielleicht das Management oder auch die Menschen, die darauf achten müssen, dass wir auch nur risikobewusst mit Anwendungen arbeiten, das wirklich kennen würden. Wie ist denn deine Meinung? Also ich, wie gesagt, bin da sehr unentschieden zwischen meiner persönlichen Begeisterung und den Sorgen, die ich da habe.
Ja, also erinnere mich gleich nochmal an eine Frage zu, wie sich Manager entwickeln werden oder entwickeln können. Aber jetzt zu deiner konkreten Frage. Ich bin ja so, das ist schon wieder sehr anekdotisch oder philosophisch. Ich bin ja eher dieser Mensch, der im Laufe des Lebens gelernt hat, du musst diesen Wind kanalisieren. Ja, du kannst ihn nicht verhindern. Du musst ihn in die richtigen Segel lenken. Also jetzt zu sagen, es gibt diese, ich sag's jetzt mal, diese demokratisierte Eat Your Own Dog Food Welt. Das heißt, das ist ja total sozialisiert und demokratisiert. Jetzt kann praktisch jeder alles ausprobieren, viel leichter ausprobieren. Er kann nicht nur ausprobieren, er kann sich direktes Feedback holen. Er kann wirklich dieses Feedback überall einarbeiten in seine Entscheidung. Es ist eine riesen Demokratisierung von Entscheidungsfähigkeit. So, das muss man meines Erachtens, und es ist kein Exklusivwissen mehr und auch nicht irgendwie, ich habe jetzt 3 Beratungen und die bezahle ich als C-Level und deswegen habe ich exklusives Know-how. Nein, das wird, wie wir das vorher in den ganzen Entwicklungstrends erlebt haben des Internets, das wird hochgradig demokratisiert und vereinfacht. Das einfach zu ignorieren und zu sagen, nee, das gibt es nicht und wir machen weiter wie bisher, das halte ich, glaube ich, für die zweitbeste Lösung. Kann man versuchen. Ja, aber ich bin der Meinung, man muss einen Weg finden, diese Leidenschaft, diese Eigenschaft, diese Neugier für eine Organisation zu nutzen. Also Organisationsformen zu finden, wo man sagt einfach, ihr könnt das jetzt alles, ja, und aber lasst es uns so machen, dass nicht jeder zu Hause irgendwas baut, sondern gucken, dass wir irgendwie gemeinschaftlich das strukturieren. Wir haben das doch schon mal erlebt, Frank. Also wir sind ja beides alte Männer. Diese Zeit, wo noch in Unternehmen jeder irgendwie Excel-Programmierung-Tools hatte, ja. VBA, plötzlich konnte jeder zu Hause mit seinem Windows-PC und auch auf der Arbeit diese Custom-Apps bauen. Ja, das ist ja nicht neu. Plötzlich hattest du ganz, ganz viel Schattenanwendung, Buchhaltung, VBA, ja, Excel.
Excel-Bereich, ne? Genau. Ja.
Und dann hast du irgendwann, musstest du damit auch umgehen. Und aus diesem Learning, die meisten haben dann einfach restriktiv alles abgeknipst und so weiter und so fort. Ich glaube nicht mehr, dass das wieder so funktioniert, dass du das alles abknipst und kanalisierst. Ja, das würde auch, ganz ehrlich gesagt, das hätte auch massive strategische Auswirkungen auf Deutschland und Europa. Stell dir mal vor, wieder, sorry, den einen Satz, du nimmst diese ganze Innovationskraft und diese Leidenschaft und knippst sie ab, indem du das praktisch sagst, okay, ihr alle nicht, aber die Amerikaner dürfen weiter und so weiter und so. Das muss man einfach mal wirklich intellektuell hinterarbeiten, ja. Ob man denen nicht so Sandboxen gibt. Gib den Menschen, große Organisationen Raum, hier, ey, Wipe-Coding, Kreativität, schon Sandboxing kontrolliert, Laborstatus, name it, aber macht es für die, anstatt alle draußen privat rumbasteln und das LinkedIn-Timefeed vollspammen, wie, ich habe jetzt schon wieder die App gebaut und die App gebaut und die App gebaut und alle sind ganz glücklich, aber ich als Unternehmensleiter würde sagen, hey, diesen Wind, den hätte ich gerne in meinen Segeln, ja.
Ja, also totale Zustimmung meinerseits. Ich glaube auch, wir müssen das echt kanalisieren. Es sind so viele Ideen da, die halt nie zur Anwendung gekommen sind, weil niemand wusste, wie man es wirklich macht. Und das wäre jetzt möglich, aber eben besser nicht ungesteuert, sondern wenn ich mir was wünschen darf für meine Arbeitsumgebung. Also wenn mein Arbeitgeber mir eine Sandbox, du hast es selber gesagt, zur Verfügung stellen würde, auf der ich im Rahmen der zulässigen Regeln meine Ideen verwirklichen könnte, wäre ich total glücklich. Also erinnerst du dich noch 2000, ne? Als du die Idee mit dem Handybanking hattest und ich dann das Konzept schreiben durfte. Heute würde ich dich nicht mehr brauchen, ne? Also zumindest für den MVP hätte ich aus dem Konzept direkt dann auch die Anwendung gemacht. Und da sind ja so viele wirklich tolle Ideen, die, glaube ich, in den Köpfen der Menschen rumschwirren in Unternehmen, denen muss man Raum geben. Wenn man das nicht macht, wird man trotzdem nicht verhindern können, dass zumindest einige findige Köpfe trotzdem Dinge bauen oder aber in Unternehmen gehen, wo sowas möglich ist. Also ich bin überzeugt davon.
Ich denke ja noch viel. Aber Frank, ich muss diese Anekdote jetzt nochmal loswerden. Ich bin tatsächlich, was du jetzt erreicht hast und mir immer gezeigt hast in den letzten Tagen an Softwareentwicklung und an Ergebnissen, ich bin echt neidisch, weil eigentlich bin ich ja der viel bessere Entwickler von uns beiden. Aber
das bleibt auch so.
Nein, aber du bist, Frank, es ist da ehrlich, es ist von den Ergebnissen, was du gebaut hast, da bin ich, da brauche ich jetzt. Ich sitze jedes Mal zu Hause mit Druck und sage, aber das muss jetzt mal aufholen, was der Kerl da gemacht hat. Also allein diese ganzen Banking-Themen. Also long story short, wir beide sehen gerade, du als Nicht-Entwickler, ich als ausgebildeter Entwickler seit 30 Jahren, du hast mich überholt, vielleicht sogar abgehängt. Also wir beide haben gerade persönlich erlebt, ich negativ, du positiv, was diese Welt gerade macht. Und lass mich nochmal kurz zurückkommen zu Eat Your Own Dog Food. Wir haben ja die ganze Zeit, also wir, das ist ja eigentlich unsere Main-These hier. Das haben wir aber auch beim Manager. Weißt du, wenn du das jetzt nicht erlebst, was du erlebst und was ich erlebe, und als C-Level, dann wirst du niemals empathisch dieses Gefühl entwickeln können, dass du da was machen musst. Dir wird eine Consultancy-Bude wieder irgendwelche Folien dahin hauen und sagen, hör mal zu, das und das passiert und was weiß ich. Aber dieses Gefühl, dieser Aha-Effekt vor der Konsole, shit. Muss da jetzt was in meiner Verantwortung als Steuerer für ein Riesenunternehmen was machen? Und das kann 1-0 oder irgendwas dazwischen sein. Ich bin fest davon überzeugt, aus der Psychologie heraus, aus der Pädagogik heraus, wirst du diesen kognitiven Impuls nur bekommen, indem du selber davor sitzt. Und ich will dir noch etwas dazu sagen. Ich habe jetzt diese Woche, ich hoffe, der hört nicht zu oder die hört nicht zu, mit einem Ministerium gesprochen. Habe ich abends angerufen und so weiter und so fort. Und dann, ne, so üblich, und dachte, lass mal austauschen, lass mal sprechen. Und dann sagt er zu mir, ja, ich kanalisiere gerade meine Emotionen. Ich sage, was machst du denn? Ja, ich bin jetzt hier und habe hier gerade mit Claude und Vibe und baue hier gerade eine Anwendung. Du bist doch hier Mitarbeiter in einem Ministerium und kannst überhaupt nicht programmieren. Ja, aber ich habe mir jetzt mal ein paar YouTube-Videos angeguckt und so weiter und so fort. Das war der Dialog zwischen uns beiden. Ich sage, was? Demnächst bist du auch noch besserer Programmierer als ich. Nee, er sagte, aber dann sagte er wirklich, und ich weiß nicht, also ich versuche zu zitieren, auch wenn das wahrscheinlich nicht richtig ist. Er sagte, er ist fest davon überzeugt. Er sagte es zu mir. Ich habe ihn nicht vorher auf diese These gebracht. Wenn du das nicht selber machst, dann kannst du in der nächsten Zeit nicht wirklich entscheiden. So, und das ist faszinierend. Also Behördenmitarbeiter in Anführungszeichen meinen das von der Konnotation nicht so negativ. Mit auch beschäftigen. Er sagt selber, also wenn ich das nicht selber gemacht hätte und ich das sehen würde, was ich da gerade sehe, ich wüsste jetzt nicht, der hat auch gewisse Entscheidungsrahmen und Kompetenzen. Also mal gucken, was der aus dieser Information oder diesem Erlebnis macht. Ja,
ja, und wenn du auch ein Team führst oder in Verantwortung, Mitarbeiterverantwortung bist, du siehst solche Dinge, vielleicht denkst du sogar die Dinge vor, weil du selber damit arbeitest, dann hast du ja auch die Chance und die Möglichkeit, andere Menschen dafür zu begeistern, ne? Oder eben auf solche Themen überhaupt draufzustoßen. Und das, glaube ich, ist schon etwas, was sehr wertvoll sein kann, ne? Also du hast es gesagt, ich habe in meiner Freizeit so ein bisschen rumgebastelt an zwei Banking-Apps, einer mobilen und einer für die Menübar vom Mac, weil die einfach ein Problem gelöst hat, was mir keine andere Banking-App bisher gelöst hat, mit einem KI-Assistenten. Und ich war selber ganz begeistert und habe das aber auch genommen, um einfach mal zu zeigen, jetzt auch meinen Leuten im Unternehmensumfeld, was man da jetzt machen kann. Und es gibt einen Kollegen von mir, der hat zum Beispiel auch in seiner Freizeit jetzt einen, wie hat er das genannt, einen Pflanzenassistenten gebaut, ne, wo man mit einer App seine Pflanzen fotografieren kann. Die App sagt einem, wie gut die Pflanzen in Schuss sind, wie man sie bewässern muss, wie man sie düngen muss. Und so kommen ganz verrückte Ideen. Das müssen jetzt nicht immer Sachen sein im Unternehmenskontext. Und gerade auch die Dinge im privaten Umfeld helfen mir oft dabei, um, auch das ist eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, auf Ideen zu kommen, die man vielleicht bei der Arbeit auch verwenden kann. Und wir sehen da, glaube ich, wirklich eine Revolution. Aber wir haben, und das sehe ich auch, echt den Stressfaktor, wie kann man sowas jetzt im Unternehmenskontext nutzen? Und ich hoffe schon, dass Unternehmen da Antworten drauf finden. Das ist ja nicht nur bei uns oder in meinem Unternehmenskontext eine Herausforderung, sondern das höre ich von allen Leuten, mit denen ich so privat zu tun habe, die in dem Umfeld Interesse haben. Und noch eins, um dich zu trösten, du bist ja nicht nur der weltbeste Entwickler, Olli, du hast ja auch einfach viele Ideen. Und das Schöne ist doch, du kannst jetzt noch viel mehr auf den Dingen rumdenken und sie umsetzen, als die Zeit damit zu verschwenden, jetzt einfach Code zu schreiben. Also zumindest mal für Phase 1. Aber wir müssen ja auch dann mal von Phase 2 reden. Wann kann man sowas wirklich auch einsetzen? Und da, glaube ich, haben wir noch keine finalen Antworten drauf.
Ja, aber Frank, das ist ja auch eine echt schwierige Frage. Das eine ist IT und Dogfood, ja. Erkenntnis gewinnen, Deep Dive, wirklich dich selbst beeinflussen durch deine Antizipation, die Emotion. Das andere ist natürlich, also wenn du so ein großes Unternehmen steuerst, ja, und du hast mit Datenschutz, mit Security zu tun, mit Stabilität, mit Robustheit, ja. Die Perspektive verstehe ich auch. Dann hat sie nicht plötzlich 2000 Hobbyentwickler auf deine Kernbankensysteme lassen und sagen, hey, macht mal alle. Das ist halt dieses 1 und 0. Wenn du aus der Perspektive entscheiden würdest, würdest du sagen, eher auf gar keinen Fall, alles verbieten. Ich will einfach die Robustheit, die Stabilität, die Resilienz meiner Systeme erhalten. Ich kann da jetzt keinen dran lassen. Ja? Die andere Sache ist, wenn du es einfach komplett abschaltest, dann entscheiden die Menschen mit den Füßen außerhalb des Unternehmens. Ey, das haben wir erlebt bei OS Halbe, Windows, das erleben wir immer wieder. Also entweder sie gehen, sie befriedigen sich anders oder aber die Innovationen entstehen außerhalb deines Kontextes. Das heißt, du musst in irgendeiner Form zumindest drüber nachdenken, wie bündel ich diese Kreativität, diese Leidenschaft. Es ist ja eigentlich was Gutes, also ganz ehrlich gesagt, Neugier, Leidenschaft, und da sollten wir gleich auch nochmal drüber sprechen, trifft jetzt auf Möglichkeit. Vorher hattest du Leidenschaft, Neugier und dann, was weiß ich, der Jurist, der sagte dann halt, ja, toll, ich hätte jetzt so Lust, aber ich kann es nicht, ja, weil ich bräuchte jetzt drei Entwickler und Geld und sowas. Jetzt setzt die Jurist dahin oder die Juristin, ey, ich bin leidenschaftlich, ich bin neugierig, ich habe Ideen. Ich gucke mir ein YouTube-Video an oder whatever und baue es einfach und dann ist das irgendwie fertig und dann zeige ich das jemandem und dann zeige ich es jemandem, der andere kann es ausprobieren und so. Diese Kreativität, die willst du doch vor allem in großen Unternehmen irgendeiner Form nutzen. Du bist verteilt in ganz Europa, in ganz Deutschland, hast ganz, ganz viele intelligente Menschen. Einfach nur sagen, null, wäre meines Erachtens falsch, genauso wie zu sagen, einfach eins. Allerdings, Frank, das ist jetzt hier leicht in so ein Rode-Mikrofon. Hat Rode uns eigentlich schon mal gesponsert? Nee, ne? Ein Rode-Mikrofon zu...
Alles selber gekauft.
Zu labern. Nein, das verspreche ich. Dieser Podcast bleibt werbefrei. Es ist so leicht immer alles. Weißt du, die Erkenntnisse zu gewinnen ist so leicht. Aber es ist jetzt wirklich, wir sehen eine erneute Hockeystick-Bewegung und damit müssen wir umgehen. Und over to you, aber lass uns gleich auch nochmal über Menschen sprechen.
Ja, über Menschen sprechen wollte ich auch gerade tun. Ich verstehe dich so und wahrscheinlich würde ich auch dazu nicken. dass du auch der Auffassung bist, also dieses Ausprobieren von Tools, jetzt gerade ganz konkret auch im KI-Umfeld, das ist jetzt nicht Sache des einzelnen Mitarbeiters alleine, ne, dass die das tun, wäre schon schön. Und ob die das jetzt mehr oder weniger tun als das Management, sei mal dahingestellt. Aber definitiv wäre das auch was für das Management, oder? Auch ein Vorstand könnte ja durchaus mal selber ein Bild per KI generieren oder vielleicht sogar selber jetzt sich eine Anwendung ausdenken und mit einem geschickten Prompting einfach mal ein bisschen rumspielen. Ist das so oder würdest du sagen, nee, das ist unterhalb der Würde des Managements? Also die geben die Anweisungen und basta.
Ja, ich versuche so ein bisschen die Tonalität zu verändern. Ist gar nicht mal so vorwurfsvoll gesehen. Ich verstehe die Komplexität von Physik, Zeit und Raum und das alles übereinander zu bringen. Aber binäres Ja ist einfach mal, wenn irgendein App-Release rauskommt oder irgendein sonstiges Produkt. Das ist die eine Perspektive. Eat your own dog food heißt ja your own dog food. Hm. Die eigenen Produkte wirklich auszuprobieren. Ja, das ist erstmal Perspektive 1. Wirklich, ich melde mich mal an, ja, und ich bezahle mal da und ich issue mal dieses und nutze das. Das ist natürlich komplex in so einer, also in unserer Welt. Ey, wir haben tausende von Prozessen, Riesenreleases und so weiter. Aber ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich was ausprobiere, wie denn so die eigene Erfahrung ist zu, ich hätte es jemand erklären müssen, wie unser Produkt funktioniert und dann benutze ich es auch, probiere es aus und sage, hey, das sind ja zwei verschiedene Welten. Ja, also ich neige immer dazu, aber es kostet, ich weiß auch, es kostet enormes Zeit. Man müsste einfach irgendeinen Entscheidungsprozess, Release-Prozess, das ist die eine Perspektive, Frank, ganz schnell. Die zweite ist, eat your own dog food, ist sich wirklich mit der eigenen Welt beschäftigt.
Ja,
das
genau.
Andere, was du natürlich auch ansprichst, ist
mit der
eat
neuen.
The market food. Ja, eat the market food.
Genau,
guck
genau.
dir den Markt an, ja, und nicht nur einfach, indem du irgendeinen Consultant anrufst und erklär mir mal deine Meinung, sondern probier es selber aus. Ja, also eat your dog food und dann weiter ausgeholt eat the market food. Ja, guck dir vielleicht auch Konkurrenzunternehmen an. Also das, was wir machen, ne? Schufa hat uns ja schon lange, lange auf dem Radar. Deswegen ist einfach bei jeder Bank, die nicht schnell weg genug ist, einfach mal ein Konto eröffnen. Ey, weil wir so neugierig sind. Ey, wir wollen aber wissen, ich weiß nicht, wer das noch so macht. Wenn er irgendwie auf der Ebene Vorstand angekommen ist, 73 Bankenkonten sammeln und die regelmäßig ausprobieren. I don't know. Aber ganz ehrlich gesagt, dass vieles meiner Einschätzung resultiert darin, dass ich nicht nur eat your own dog food, sondern eat the market food. Ja, eat the market food. Einfach ausprobiere, ja.
Aber your own ist, glaube ich, das Stichwort, ne? Also nicht jeder muss jetzt wie du 73 Konten haben und einen Schufa-Score unter 90. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man die Produkte des eigenen Unternehmens nicht nur kennt, sondern sie auch selber nutzt. Also nehmen wir es jetzt mal, ganz hypothetisch gesprochen, auf die Sparkasse bezogen. Also ich glaube schon, dass jeder und jede, die in der Sparkasse arbeitet, die App kennen müsste und mit der App auch ihr Banking machen müsste. Mal ganz abgesehen davon, dass auch jeder ein Sparkassenkonto haben sollte. Ich glaube, dieses Eat Your Own Dog Food, das ist etwas, das ist ein Muss. Und da hoffe ich auch, ne, dass das die meisten ähnlich wie ich sehen. Wie erlebst du denn das? Ist das so überall oder ist da auch noch ein bisschen Luft nach oben?
Ja, ich möchte mal so wenig.
Du willst kein Fingerpointing machen, ne? Will ich
ja
eigentlich auch.
Ich will ja, ganz ehrlich gesagt, also wie gewinne ich die Menschen? Nicht, indem ich erzähle, dass sie alle doof sind, sondern einfach irgendwie, auch wenn ich das tue, häufiger vielleicht, oder mir man das nachsagt. Aber so gewinnst du eher, indem sie einfach motivierst, es zu tun. Aber was ist natürlich so ein bisschen auch mit Fear of Missing Out, das ist schon wichtig, das gehört auch zur Psychologie. Wir werden zwei Formen von Managern erleben. Noch viel stärker als früher. Die einen, die wirklich so genauso ähnlich das tun wie wir, die sich halt diese Zeiträume freischaufeln, die einfach das für sich einfach als Modell erkannt haben, sagen, ich will einfach, ne, UX, Customer Experience, ich mache das jetzt mal und wenn diese Entwicklungsstrecke, ja, wenn diese Onboarding-Strecke 30 Screens hat, dann gehe ich durch die 30, bin nachher genervt und sage, ey, das geht doch so nicht, ja. Diese Form von Manager, oder es gibt irgendein LinkedIn-Post sagt, ey, Agentic Commerce wird die Welt abreißen, dann gucke ich mir das an, ich probiere es aus. Diese Form von Manager wird es geben. Und die wird so deutlich unterschiedlich sein zu der anderen Seite, dass wir da wirklich einen Gesellschaftsbruch erleben werden, wie wir das auch bei Mitarbeiterinnen erleben werden. Das ist ja hier ein Podcast von starken Hypothesen. Das erlebe ich jetzt schon. Ich kann dir sagen, es gibt die Mitarbeiterinnen, die arbeiten mit KI und es gibt die gibt's ohne. Ich sehe das einfach an den Ergebnissen. Ich sehe das an der Geschwindigkeit. Das ist jetzt auch, das ist Wahnsinn. Wenn ich das erlebe schon, nicht nur am eigenen, sondern ich sehe einfach, wie arbeitet jemand gerade mit den Erkenntnissen der letzten 2 Jahre und wie jemand, der das komplett ignoriert hat oder ignorieren möchte oder wie auch immer. Ich habe das in der eigenen Familie, ich habe das im eigenen Umfeld, ich erlebe das. Das ist erst der Anfang und das wird sich auf verschiedenen Ebenen ausstrahlen und wir werden diese 2 Formen von Management sehen, wir werden diese 2 Formen von Mitarbeitern nehmen. Natürlich wird es dazwischen Nuancen geben und so weiter und so fort. Wir übertreiben natürlich auch hier im Podcast, um einfach zu verdeutlichen. Aber, und das ist es, wenn wir davon ausgehen, was ich jetzt hier einfach mal behaupte, muss man natürlich sich dafür entscheiden, welche Form von Mitarbeiterin möchte ich, welche Form von Management möchte ich und sich darauf hin entwickeln. Welche Form von Wind? Will ich den Wind irgendwie durch Windabweiser von mir wegdrängen oder baue ich Segel auf oder Windmühlen und nutze den Wind? Das sind so strategische, das klingt so philosophisch, aber das ist tatsächlich etwas, was uns beide oder umtreibt, würde ich mal behaupten.
Ja, ja, also ich möchte auf jeden Fall Kolleginnen und Kollegen haben, die viel Spaß daran haben, Dinge auszuprobieren, auch mit Themen zu arbeiten. Ich wünsche mir auch Chefs und Chefinnen, die mich challengen, indem sie halt genau reingucken, auch in die Themen, die ich gemacht habe und nicht nur auf meine KPIs. Also, wenn man so will, ist ja unser heutiger Podcast ein einziger Appell dieses Themas Dogfooding. Also, dass wirklich die Menschen auch mit den Dingen arbeiten, die sie auch von anderen erschaffen lassen, beziehungsweise sich anschauen, was in ihrer Sphäre denn auf der Welt passiert und sich nicht nur darüber erzählen lassen. Also je mehr wir da haben, umso besser finde ich das persönlich.
Ja, und wir müssen halt gucken, ne, dass so alte weiße Männer wie wir nicht in so eine Theorie abtauchen, früher war alles besser oder wir sind die Einzigen. Das
tun wir ja gar nicht.
Ne? Und ich würde mich da jetzt nicht ausschließen.
Ja, aber das, ich finde so, auch dieses alte weiße Männer-Ding, sorry, also damit kann ich echt wenig anfangen, weil es ja nicht ums Alter geht oder um die Haarpracht oder die fehlende, sondern es geht wirklich um Begeisterung, Motivation und das kann durchaus auch altersunabhängig sein. Und dafür würde ich halt gerne werben, weil ich uns auch so sehe.
Ja, nicht nur werben. Also werben ja und Möglichkeiten schaffen für Mitarbeiterinnen. Also gib den Mitarbeiterinnen genau diesen Raum, verbiete ihnen nicht etwas, sondern weil, wenn du Menschen was verbietest, also grundsätzlich so binär 1, ja, und es ist wirklich etwas, was du nicht verhindern kannst, dann wirst du das über den Verbot in deinem Raum nicht verhindern. Das Wasser fließt dann einfach um den Felsen herum. Ja, du stellst als Felsen die Brandung und das Wasser fließt trotzdem. Also sorry für diese primitiven alten Bilder, aber es ist ja etwas, wir erzählen ja hier auch Geschichten. Das ist natürlich auch eine Geschichte. Ich will nur noch mal einen Aspekt hier aufgreifen, Frank. Wenn wir an das glauben, oder zumindest wenn ich an das glaube, was ich hier behaupte, wirst du in Zukunft auch andere Menschen für dein Unternehmen gewinnen müssen, wollen. Denn das, was du oder wir auch immer sagen, wir brauchen die, die halt irgendwie die Arbeit machen und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein paar Kreative und wir mischen das Ganze. Wir werden mehr die Menschen mit Kreativität und Neugier und Leidenschaft brauchen, wenn wir so ein Unternehmen aufbauen, die mit diesen Tools halt so Ein-Mann-Armee werden, auch wenn dieses böse Konnotation ist, Armee. Und weniger die anderen, die einfach tun. Weil die anderen, die einfach tun, und halt die ersetzt du halt durch diese Werkzeuge, ist die Hypothese. Du wirst halt, bist vorher 20 Leute im Team und dann brauchst du demnächst vielleicht nur noch 2. Daran glaube ich auch. Und die 2 arbeiten mit den Werkzeugen das ab, was die 18, anderen 18 heute machen. Und je nachdem brauchst du halt nicht mehr die komplett ausgebildet sind und irgendwelche Zertifikate mitbringen und Studiengänge und so weiter und so fort. Du musst viel stärker noch diese Soft Skills und diese Leidenschaft, die Neugier abfragen, also die Identifikation mit deinem Produkt, die Identifikation mit deinem Unternehmen. Vielleicht nicht alle 100% im Unternehmen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir Unterschiede sehen werden, je nachdem.
Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Du hast ja gesagt, wenn wir nur verbieten oder Dinge verboten bekommen in Unternehmen, dann arbeiten viele Leute drumherum oder sie verlassen das Unternehmen ganz. Das passiert sicherlich auch. Aber mindestens genauso schlimm ist doch das, was mit den Leuten passiert, die halt in so einem Umfeld bleiben, ne, die dann resignieren, die dann einfach Dienst nach Vorschrift machen. Das gibt's ja nun mal auch. Und das schadet dann ja am Ende auch dem Unternehmen als Ganzes. Ne? Also ich bin auch nicht bei dir, dass ich glaube, dass man jetzt mit den neuen Möglichkeiten mit 2 Leuten das Gleiche machen kann wie vorher mit 18. Man muss es halt anders machen. Und ich habe halt eher Angst davor, dass Unternehmen verschwinden, wenn sie einfach nur diese Umwelt ignorieren oder aber mit Verboten arbeiten. Das gilt tatsächlich auch für das Umfeld, in dem wir arbeiten. Also ich hoffe schon sehr, dass Kreativität und auch die Möglichkeit, diese Kreativität zu nutzen, auch mehr in unsere DNA kommt. Also jetzt nicht nur in die unserer Teams, sondern insgesamt im Unternehmen.
Ja, in jedes Unternehmen, also in jedes deutsche Unternehmen, in jedes europäische Unternehmen. Es geht ja darum, wirklich, also ich bin ja vielleicht, ja, das ist vielleicht zu politisch für so ein, nee, wir sind ja auch durchaus auch politisch. Es geht darum, dieses Land und diesen Kontinent weiterhin mit Wohlstand zu versorgen. Und das fängt im Kleinen an. Ja, das, Frank, du, das, ja,
du machst einer, jetzt eine große politische.
Ja, aber du glaubst gar nicht, was für Dominoeffekte das hat. Da treffen zwei Leute eine Entscheidung. Und tralala, tralala, gehen Innovation, Kreativität geht irgendwo anders hin. Was sucht sich einen Weg?
Ja, haben wir ja gerade wieder gesehen. Tages, ne? Ja. Der OpenClaw-Entwickler, ne, der ist jetzt bei OpenAI und hat gesagt, also während er in den USA mit offenen Armen empfangen wurde, die haben sich ja ein Wettbieten geliefert, die großen Big Techs, hat er in Europa gefühlt ganz viel Prügel bekommen, was ihm dann eingefallen ist mit diesem OpenClaw-Agenten, ne, der ja voller Risiken behaftet ist. Und ja, also das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, ne, wo wir im Großen, aber auch im Kleinen schauen müssen, was wollen wir denn nun wirklich? Ne, wollen wir das fördern oder nicht? Und um es fördern zu können, finde ich, muss man es halt auch anfassen und versuchen zu verstehen. Und jetzt haben wir schon relativ lange geredet für unsere Verhältnisse, jetzt knapp 40 Minuten. Versuchen wir es trotzdem nochmal mit so einem Schlussappell. Was wollen wir denn jetzt aus der heutigen Folge mitgeben, was wir jetzt nicht vielleicht schon die letzten 40 Minuten getan haben?
Ja, also aus meiner Perspektive fasst du es zusammen. Die Zeit ändert sich massiv. Ja, Demokratisierung von Entscheidungskompetenz. Entscheidungskompetenz, die sich auf verschiedenen Ebenen widerspiegelt. Das heißt, Entscheidungskompetenz im eigenen Unternehmen für eigene Produkte. Entscheidungskompetenz abgeleitet aus Marktbeobachtung. Absolute Demokratisierung. Ich bekomme extrem tiefe Insights jeder. Und da ist zumindest mein Appell, da sollten Entscheider, Unternehmen drüber nachdenken, ja, wie sie sich da positionieren wollen, 1-0 irgendwas dazwischen und am Ende des Tages auch gucken, dass es kanalisiert wird, wenn man diesen Wind nutzen möchte. Ja, wir machen das ja im Kleinen, machen wir das ja im Digitallabor, im ganz, ganz Kleinen. Ich will das jetzt nicht höher hängen, als es ist, aber das kann man deutlich größer denken. Also ich
ja,
das,
cool.
Aber diese Philosophie, ja.
Cool. Also das heißt also, um nochmal auf unsere Anfangsmetapher zurückzukommen, also nicht nur auf die Dashboards gucken, nicht nur in den Rückspiegel, sondern auch mal den Schulterblick wagen. Ganz wichtig, beim Autofahren ist das ein Muss und nicht nur ein Kann. Und ob wir das dann auch in der Unternehmenswelt öfters sehen, das muss sich entscheiden. Das werden sich die Menschen fragen müssen. Olli, hat total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast schon das nächste Thema für uns ausgeguckt. Aber jetzt schauen wir dann erstmal, dass wir die Folge hier in den Äther bekommen.
Genau, und wir haben ja auch nicht nur Themen ausgeguckt, sondern wir haben auch schon Gäste auf der Einladungsliste. Also ihr müsst nicht nur Frank und mir zuhören, wir werden demnächst auch nochmal Gästinnen hier bei uns im Call haben, die auch steile Hypothesen haben oder wir wünschen uns das. Und ja, stay tuned, wie die Franzosen sagen, und ich freue mich auf die nächste Folge.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute mit unserem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und teilt sie mit euren Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Mehr Infos, alle Shownotes und weitere interessante Inhalte findet ihr auch auf unserer Website extralaut.studio. Wir hören uns bei unserer nächsten Folge. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt extra laut.